der aktuellen PISA-Studie wird jeder sechste 15-jährige Schüler in Deutschland regelmäßig gemobbt. An weiterführenden Schulen ist fast jeder dritte Schüler Opfer von Mobbing. So mancher erlebt auch körperliche Gewalt. Im Schulumfeld sind das fast jeder zehnte Schüler. Und auch jeder siebte Berufstätige ist nach einer Umfrage am Arbeitsplatz regelmäßig Opfer von Mobbing. Mobbing ist eine zunehmende Gefahr an deutschen Schulen. Und das Verhalten, was wir hier von Paul so ein bisschen vorgeführt bekommen haben, erinnert uns daran, aber erinnert uns auch daran, dass es in Schulen noch ganz anders zugeht. Das, was auf deutschen Schulhöfen manchmal alltäglich ist, das haben wir uns nicht ganz getraut, hier abzubilden. Aber es geht noch schlimmer. Der Direktor der Organisation für wirtschaftliche Zusammenhänge und Entwicklung hat nach der letzten PISA-Studie darauf aufmerksam gemacht, dass Mobbing viel stärker thematisiert werden müsste und eigentlich immer mehr an den Rand der Gesellschaft gedrängt wird. Es wird viel zu oft ignoriert, Eltern sind oft überfordert, wenn ihre Kinder betroffen sind. Das, was Paul uns hier gezeigt hat, ist so eine Art Verhalten, zu sagen, ich lasse meine schlechte Laune an anderen aus. Das, was mir passiert in meinem Leben, das spüren andere. Ich kann nicht damit umgehen, wenn in meinem eigenen Leben was nicht in Ordnung ist, sondern ich muss irgendwie Druck ablassen. Ich muss andere spüren lassen, dass ich sauer bin, dass ich wütend bin, dass ich enttäuscht bin. Das ist Mobbing. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr als Pfadfinder, die ihr hier unsere ersten zwei Reihen füllt, so eure Erfahrungen macht im Schulalltag. Vielleicht mehr als wir Erwachsene, ich weiß es nicht, aber auf Schulhöfen ist wahrscheinlich ein rauer Umgangston. Ja? Vielleicht habt ihr Leute in ihrer Klasse oder in eurer Klasse, wo ihr wisst, die bekommen das regelmäßig ab. Die müssen sich ständig solche Sprüche anhören. Vielleicht sitzt ihr auch hier und habt euch in Paul wiedererkannt und sagt, manchmal seid ihr auch die Sprücheklopfer, die andere das spüren lassen. Vielleicht wird hinter eurem Rücken manchmal getuschelt, weil ihr anders seid oder vielleicht ein bisschen komisch seid. Vielleicht fühlt ihr euch manchmal nicht so wohl in eurer Haut, weil ihr nicht die neueste Markenjeans tragt, sondern die Hose vielleicht von Aldi ist. Heute gilt, glaube ich, mehr als irgendwo anders in der Schule der Satz, du bist, was du anziehst. Und ich weiß noch ganz genau, als ich in der 8. Klasse war, da war ich ungefähr 13 und ich wurde unglaublich gehänselt, weil ich immer noch mein Lieblings-Biene-Maja-Pullover getragen habe. Es war so ein grüner Pullover mit so einer knallorangenen Biene-Maja drauf. Und mit 13 war das nicht mehr so der coole Standard, den man so normalerweise getragen hat. Und ich durfte mir ganz schön viele Sprüche anhören. Als ich die Predigt geschrieben habe, dachte ich, Mama, ich weiß nicht, warum du mir das erlaubt hast. Aber vielleicht war es auch mein Dickkopf, der es so wollte. Und so die letzten Wochen merke ich, es gibt immer wieder einen Satz, der mir auffällt. Und das ist dieses, anders ist das neue Normal. Ja, ich frage mich immer wieder, was ist denn heutzutage normal? Könntet ihr sagen, was in eurer Klasse normal ist? Wer ist der absolute Durchschnitt? Wer ist normal? Wer wird von allen akzeptiert? Muss ich vielleicht keine blöden Sprüche anhören? Oder gibt es nicht viel öfter diejenigen, die alle irgendwie ein bisschen komisch sind, die alle so ihre Macken haben? Und ich glaube, dass Anderssein total okay ist. Letztlich sitzen wir alle hier ganz normal und als Pfadfinder heben wir uns auch heute ab, sind irgendwie anders. Selbst hier im Gemeindekontext, wo wir alle unsere Klamotten tragen und uns wohlfühlen, stechen wir als Pfadfinder heute heraus, weil wir etwas tragen, was irgendwie anders ist. Und ich bin stolz darauf. Ich freue mich, euch anzugucken in den ersten zwei Reihen, in euren Kluften. Ich bin stolz darauf, dass wir eine Gruppe sind, dass wir füreinander einstehen, dass wir uns gegenseitig unterstützen. Ich bin stolz darauf, dass ihr euch traut, euch mit euren Gaben und Fähigkeiten hier im Gottesdienst einzubringen, weil ihr wisst, dass euch niemand auslacht, wenn was schief geht, sondern ihr euch einfach entfalten könnt. Es gab viele, die die Sachen heute hier zum ersten Mal gemacht haben. Jonathan am Klavier oder die Moderation, die Leute vom Anspiel waren unglaublich aufgeregt. Aber wir können uns ausprobieren. Und ein Stück habe ich das Gefühl, dass die Kluft uns dabei auch schützt, weil sie uns einen Rahmen bietet, weil sie uns als Gruppe definiert und in dieser Gruppe sind wir sicher. In dieser Gruppe dürfen wir uns ausprobieren, dürfen Fehler machen. Und das ist genau das, was Robert Baden-Powell erreichen wollte. Als er 1907 die erste Jungpfadfindergruppe gründete, war das sein Traum von Pfadfinderei. BP, wie er auch genannt wird, war eine unglaublich beeindruckende Persönlichkeit. Als er 8 Jahre alt war, lief er durch die armen Viertel Englands und beobachtete die Menschen. Und er sah, dass die ärmeren Menschen hauptsächlich deswegen anders behandelt worden sind, weil sie anders aussahen, weil sie andere Kleidung trugen, weil sie dadurch herausstachen, weil sie sich nicht die teuersten Sachen leisten konnten. Sie waren einfache Menschen. Und vielen hat das gereicht, um sie auch anders zu behandeln. Und als er das gesehen hat mit seinen 8 Jahren, hat er gesagt, das möchte ich ändern. Ich möchte etwas einführen, was so einen Raum der Sicherheit schafft, wo Menschen akzeptiert werden. Unsere Kluft soll genau dazu dienen, dass wir uns sicher fühlen. Und das war sein Wunsch, als er Pfadfinder gründete. Unsere Pfadfinderkluft oder unser Hemd erinnert uns auf diese Art und Weise auch daran, welcher Wert eigentlich dahinter steht. Es geht nicht einfach nur darum, dass wir diese Kluft tragen müssen, weil sie irgendwie dazugehört, sondern eigentlich geht es um die Werte, die dahinter stehen, warum wir dieses blaue Ding überhaupt anhaben. Weil wir wollen, dass sich alle in unserer Gruppe wohlfühlen, dass jeder so kommen kann, wie er ist. Egal aus welcher Schicht, egal wie viel Geld er hat, egal ob Junge oder Mädchen, ganz egal, wie es ihm gerade geht, dass er einen Raum hat, wo er sich wohlfühlt. Und genau deshalb heißt unser Pfadfinder-Motto nicht, sei in deiner Kluft immer bereit, sondern es heißt, sei allzeit bereit. Dieses Motto hat BP für die Pfadfinderbewegung formuliert, weil es sein sehnlichster Wunsch war, dass die Werte, die ihm wichtig waren, diese Gleichberechtigung und die Sicherheit, dass diese Werte nicht nur in der Gruppe gelebt werden, nicht nur dann, wenn man sich trifft, wenn man Gruppenstunden hat, wenn man auf Lagern unterwegs ist, sondern dass diese Werte unser Wesen als Pfadfinder auszeichnen. Dass wir auch dann Pfadfinder sind, wenn wir dort sind, wo unser Leben stattfindet, wo wir unser Leben leben. In der Familie, im Umgang mit unseren Geschwistern, in der Schule mit unseren Klassenkameraden oder unserem Sitznachbarn, im Sportverein, wenn wir mit Freunden kicken oder Spaß haben. Überall dort, wo wir als Pfadfinder sind und Menschen begegnen, ist sein sehnlichster Wunsch gewesen, dass wir diese Werte der Annahme, der Sicherheit und der Gleichberechtigung leben. Unterschiede zu überwinden und Grenzen abzubauen, das gehört zu unserer Ehre als Pfadfinder. Und Dietmar hat vorhin unser Pfadfinderversprechen vorgelesen. Wir wollen die Menschen schützen. Wir wollen Beziehung mit ihnen haben. Wir wollen unterwegs sein und als Pfadfinder leben. Nicht nur alle 2 Wochen samstags von 15 bis 17:30 Uhr. Wir wollen, dass die Menschen auf uns aufmerksam werden. Und wie das praktisch manchmal aussehen kann, haben wir auch in unserem Anspiel gesehen. Mobbing ist eine Sache. Wir begegnen überall Situationen, wo Menschen ungerecht behandelt werden, wo blöde Sprüche fallen, wo wir uns schlecht fühlen, wo wir vielleicht verletzt werden. Und Hannah war in einer Situation, wo sie eigentlich alles Recht hatte, sauer zu sein. Sie hätte anfangen können, ihn voll zu texten oder anzuschreien oder sie hätte auch die Fäuste erheben können und sich irgendwie zur Wehr setzen können. Es hätte so viele Möglichkeiten gegeben für sie zu reagieren auf das, was sie hört, auf das, wie Paul mit ihr umgeht. Und sie hat sich für einen Weg entschieden, nämlich nett zu sein zu jemandem, der so gar nicht nett ist zu ihr. Auf jemanden zuzugehen, der eigentlich mit seiner ganzen Haltung und mit seinen Worten deutlich macht, dass er das nicht erwartet. Und das ist eine Dimension von allzeit bereit, die uns meistens ziemlich schwer fällt. Nett zu sein und Menschen zu akzeptieren, die auch nett zu uns sind, das kriegen wir meistens ganz gut hin. Aber nett zu sein zu Menschen, die so gar nicht nett zu uns sind, ist eine ganz andere Sache. Und Daniel hat uns eben schon in eine Geschichte eingeführt, die ich nochmal in Ruhe mit euch lesen möchte. Eine Geschichte, wo ein Mann sich auch überlegen musste, bin ich allzeit bereit oder laufe ich lieber davon, weil ich Angst habe. Und wenn ihr eure Bibeln von eben noch aufgeschlagen habt, dann werft nochmal einen Blick rein in Apostelgeschichte 9. Und ich lese jetzt nochmal den ganzen Zusammenhang von Vers 1 bis Vers 19. Apostelgeschichte 9, 1 bis 19. Da geht es nämlich vorher noch um einen anderen Mann. Und es heißt, während all dieser Zeit verfolgte Saulus die Gemeinde in blindem Fanatismus, einzig von dem Gedanken beseelt, diese Sekte auszurotten. So ging er eines Tages zum obersten Priester und erbat sich von ihm verschiedene Beglaubigungsschreiben für die Leiter der Synagogen in Damaskus, um bevollmächtigt zu sein, die Anhänger des Weges, egal ob Männer oder Frauen, zu verhaften und nach Jerusalem zu bringen. Dann brach er auf. Als er sich Damaskus näherte, umstrahlte ihn plötzlich ein Licht vom Himmel, sodass er wie betäubt zu Boden stürzte. Als er am Boden lag, hörte er eine Stimme: Saulus, Saulus, warum verfolgst du mich? Und Saulus stammelte: Wer bist du? Ich bin Jesus, den du verfolgst. Ich möchte, dass du jetzt aufstehst und in die Stadt gehst. In der Stadt wird dir dann gesagt werden, was du als nächstes tun sollst. Seine Begleiter standen sprachlos bei ihm. Sie hatten zwar eine Stimme gehört, aber niemanden gesehen. Saulus erhob sich langsam vom Boden, doch als er die Augen öffnete, merkte er, dass er nichts mehr sehen konnte. Seine Begleiter mussten ihn bei der Hand nehmen und nach Damaskus hineinführen. 3 Tage lang dauerte seine Blindheit und während dieser Zeit aß und trank er nichts. In Damaskus gab es aber einen Jünger Jesu namens Hananias. Und der Herr sprach zu ihm: Hananias. Ja, Herr, antwortete er. Steh auf und geh in die gerade Straße. Frag in dem Haus von Judas nach einem Mann aus Tarsus. Sein Name ist Saulus. Hab keine Angst, er betet. Er hat gerade in einer Vision gesehen, wie du in sein Haus kommen und ihm die Hände auflegen wirst. Danach wird er wieder sehen können. Und Hananias wehrte sich. Er sagte: Herr, habe ich dich richtig verstanden? Ich habe von diesem Mann bislang nur die schlimmsten Dinge gehört. In Jerusalem hat er deine Gemeinde unterdrückt und jetzt ist er hierher gekommen, um mit der Vollmacht des Hohen Priesters alle zu verhaften, die zu dir gehören. Doch der Herr beruhigte ihn: Mach dir keine Sorgen, geh einfach. Ich habe ihn auserwählt, mein besonderes Werkzeug zu sein. Er wird vor Völkern, Königen und dem jüdischen Volk mein Zeuge sein. Im Laufe der Zeit werde ich ihm zeigen, wie viel er für meinen Namen wird ertragen müssen. Daraufhin ging Hananias los, fand das Haus und legte dem blinden Saulus seine Hände auf. Dann sagte er zu ihm: Bruder Saulus, der Herr hat mich geschickt. Derselbe Jesus, den du auf dem Weg hierher gesehen hast. Er hat mich zu dir gesandt, damit du wieder sehen kannst und mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst. Ich finde das eine unglaublich spannende Geschichte. Ein bisschen länger, aber mit ganz viel Tiefgang. Wir haben hier 2 Männer, 2 unterschiedliche Positionen, 2 unterschiedliche Glaubensrichtungen. Wir haben Saulus, einen ehrenhaften Juden, den es eiskalt dem Rücken runterläuft, wenn jemand behauptet, dass Jesus Gottes Sohn ist. Deswegen hat er sich an die obersten Priester gewandt, um sich diese Erlaubnis zu holen, alle verfolgen zu dürfen, die genau das behaupten. Das ging ihm mächtig gegen den Strich. Und wir haben auf der anderen Seite Hananias, einen Mann, der sich ganz selbstverständlich mit Gott unterhält, der davon überzeugt ist, dass Jesus Gottes Sohn ist, der daran keinen Zweifel hat, dass dieser Jesus für ihn gestorben ist, um seine Schuld auf sich zu nehmen. Unterschiedliche Meinungen führen nicht selten zu Streit, zu Diskussionen, zu interessanten Gesprächen. Nicht selten gehen Menschen unterschiedliche Wege, weil sie unterschiedlicher Meinung sind. Aber dieser Streit, den wir hier zusammengefasst bekommen, erreicht noch eine ganz andere Dimension. Eigentlich ist er kurz vor dem Eskalieren, weil Saulus sagt, so kann es nicht weitergehen. Ich bin der Meinung, dass Jesus nicht Gottes Sohn ist. Und jeder, der was anderes behauptet, muss verhaftet werden. Ich mache mich auf den Weg. Ich bin bereit, durchs Land zu ziehen. Hauptsache, das wird nicht weiter behauptet. Die Menschen hatten Angst vor Saulus. Alle, die geflohen sind, um sich in Sicherheit zu bringen, haben versucht, in Damaskus irgendwo sich zu verstecken und ja nicht auf sich aufmerksam zu machen. So, dass Saulus auf jeden Fall nicht auf sie aufmerksam wird. Und Saulus war jemand, der absolut nichts von Jesus wissen wollte. Der das, was Jesus behauptet hat, was wir in den Evangelien lesen, als falsch abgetan hat. Und er kannte Jesus vermutlich auch nicht wirklich gut. Er wusste, wer er war und was er gesagt hat, und er kannte das Alte Testament wahrscheinlich auswendig. Aber wer Jesus wirklich war und was Jesus von sich behauptet hat, das ist nie in seiner Gehirnzentrale angekommen. Und als er geblendet von dem Licht auf dem Boden lag, da fragte er als erstes, wer bist du? Und die Antwort lautete, ich bin Jesus, den du verfolgst. Du verfolgst nicht nur die Menschen, die an mich glauben, sondern du verfolgst auch mich, Gottes Sohn. Als ich noch zur Schule gegangen bin, das ist jetzt so ein paar Jahre her, noch ein bisschen jünger war, da wurde ich oft gefragt, was ich am Wochenende mache. Ja, wenn so Freitag die letzte Stunde oder die letzte Pause sich näherte, dann tauscht man sich ja meistens darüber aus, was am Wochenende so ansteht oder wo man so unterwegs ist. Und es war meistens gar nicht so leicht zu erklären, was denn Gottesdienst ist oder Pfadfinder ist oder wo man so unterwegs war. Zu erklären, dass man nicht auf die nächste Party geht, sondern Samstagmorgen im Gottesdienst sitzt, ist mir immer schwer gefallen. Ich habe selten die richtigen Worte gefunden. Obwohl ich einen Jungen in der Klasse hatte, der sich unglaublich dafür interessiert hat. Er hatte mal nachgefragt und versucht, mich so ein bisschen aufs Glatteis zu führen, so ein bisschen was aus mir rauszubekommen, was ich denn jetzt glaube oder was Adventisten eigentlich sind. Aber gleichzeitig hat er mir auch immer das Gefühl gegeben, dass es totaler Schwachsinn ist, was ich da tue. Hat mich immer belächelt oder mich dafür ausgelacht, was ich da gerade erzähle. Manchmal habe ich mich auch so gefühlt, wenn wir mit der Pfadfinderkluft irgendwo draußen unterwegs waren. Ja, hier sind wir ein bisschen im geschützten Rahmen. Alle, die hier sitzen, haben eine Fadi-Kluft schon mal gesehen. Wenn man damit irgendwo in der U-Bahn steht oder in Hamburg in der Innenstadt unterwegs ist, dann fühlt man sich ein bisschen komisch. Dann wird man schon manchmal belächelt oder von den coolen Jungs in der S-Bahn komisch angeguckt. Und genau so ist es auch beim Mobbing. Dort, wo wir anders sind, wo wir uns abheben aus der Masse, wo wir vielleicht Überzeugungen haben oder Dinge tun, die andere total lächerlich finden und das auch sagen. Für mich sind das die Situationen, wo Jesus hinter uns steht und sagt, ich bin auch da. Ich werde auch ausgelacht. Ich werde auch gemobbt. Du bist nicht der Einzige, dem das nahe geht, sondern ich stehe hinter dir und ich werde gerade auch verletzt. Und ich glaube, dass Jesus vor allem mit denen arbeitet, die bereit sind, auf diese Stimme zu hören, die ihn wirklich kennenlernen wollen und sagen, der mir das sagt, den möchte ich kennenlernen. Und Hananias war so ein Mann Gottes, der mit Jesus geredet hat und der nicht erst fragen musste, wer bist du, sondern der gesagt hat, ja Herr, hier bin ich, was kann ich für dich tun, was brauchst du? Ich stehe dir zur Verfügung. Und in dem Moment hat Jesus ihm den Auftrag gegeben und sagt, geh zu diesem Mann, der dich und mich verfolgt. Geh zu ihm, öffne ihm die Augen, damit er mich endlich sieht, damit er versteht, wer ich eigentlich bin. Und in dem Moment haben wir gelesen, zögerte Hananias. Dort, wo auch Hanna vorhin gezögert hat, wo sie sagt, soll ich wirklich zu diesem Paul gehen, der so fies zu mir ist, der nur gemeine Worte auf der Lippe hat. Und so hat auch Hananias gezögert und sagt, soll ich wirklich gehen? Soll ich zu jemandem gehen, der mir eigentlich wehtun will, der mich verfolgt, der mich am liebsten tot sehen würde? Bist du dir sicher, Jesus, dass es nicht eine andere Möglichkeit gibt? Und Jesus sagt, es gibt manchmal keine andere Möglichkeit. Was wäre, wenn Hanna nicht auf Paul zugegangen wäre? Ich habe vorhin gesagt, sie hatte so viele Möglichkeiten zu reagieren. Aber hätte sie anders reagiert, dann wäre die Geschichte auch anders ausgegangen. Dann hätten sie sich vielleicht geprügelt oder gegenseitig beleidigt oder hätten nie wieder ein Wort miteinander gewechselt. Wenn sie sich zurückgezogen hätte und das einfach hingenommen hätte, was Paul dort gesagt hat, dann wäre diese Form des Austausches gar nicht möglich gewesen. Dann hätte sich nichts verändert. Dann hätte sie nie die Wahrheit erfahren. Dann wäre Freundschaft auch nicht möglich gewesen. Und wenn wir in unser eigenes Leben hineinblicken, dann gibt es ganz, ganz viele Situationen, in denen Versöhnung nicht möglich ist, einfach weil sich keiner traut, den ersten Schritt zu machen. Manchmal aus Angst, so wie wir es bei Hananias erleben, dass er sagt, da ist jemand, der will mir an den Kragen, warum sollte ich auch noch einen Schritt auf ihn zugehen? Vielleicht auch aus Angst, abgewiesen zu werden, nicht zu wissen, woran man ist, nicht zu wissen, ob einem wirklich wohlwollend begegnet wird. Aber ich glaube, in unserem Leben auch ganz oft aus Trotz. Ich bin im Recht. Ich habe nichts falsch gemacht. Das schließt nicht unbedingt an die Geschichte an, aber ich glaube, dass wir manchmal mehr mit dem Trotz als mit der Angst zu kämpfen haben. Wenn wir so an unsere Streitigkeiten in der Gemeinde denken oder in der Familie, dann geht es weniger darum, dass wir Angst voreinander haben, als darum, dass wir oft trotzig sind und auf unser Recht beharren. Solange ich selber glaube, dass ich nichts falsch gemacht habe, muss der andere den ersten Schritt machen. Und ich merke in meinem eigenen Leben und bei mir, dass dieser Trotz unglaublich stark ausgeprägt ist. Ich habe selten Angst, wenn ich auf Menschen zugehe, aber ich bin sehr oft trotzig, wenn ich denke, dass ich im Recht bin. Ich habe euch eine kurze Geschichte dazu mitgebracht. Ich weiß nicht, ob meine Familie sich daran erinnert, aber wir sind früher jedes Jahr 3 Wochen nach Korsika gefahren mit unserem VW-Bus. Da hatten wir hinten zwar schön viel Platz, aber jeder hatte auch seinen ganz klar zugeordneten Sitzplatz. Meine kleine Schwester Femke saß immer links, meine große Schwester Merle in der Mitte und ich saß immer rechts. Das ging so lange gut, bis ich so das Thema Gleichberechtigung angesprochen habe und unbedingt mal in der Mitte sitzen wollte. Da gab es nämlich nur diesen Hüftgurt und nicht diesen Gurt über die Schultern. Und ich fand es immer so blöd, dass der mir in den Hals schneidet, wenn wir so lange unterwegs waren. Und ich wollte unbedingt auch mal auf dem Platz sitzen, wo es nur diesen Hüftgurt gibt. Aber das Problem ist, wenn man mit seiner großen Schwester diskutiert, dann hat man nicht viele Möglichkeiten. Und das heißt, ich habe so lange geschrien und getobt und diskutiert, bis meine Eltern sich, glaube ich, gezwungen gesehen haben, meine große Schwester zu bitten, nachzugeben, damit sie endlich ihre Ruhe haben. Also unterm Strich durfte ich dann auch mal in der Mitte sitzen. Und ich hatte diese Diskussion zwar gewonnen, aber war dafür mit einem Auto zerstritten, total verheult und die Atmosphäre war danach nicht mehr so schön. Ich kann mich ehrlich gesagt auch nicht erinnern, dass ich mich irgendwann mal dafür entschuldigt habe, weil warum auch? Ich habe ja nur mein Recht eingefordert. Aber als ich so über den Trotz nachgedacht habe, musste ich an diese Geschichte denken, weil das für mich so ein Beispiel ist, ja, zu sagen, ich kämpfe bis aufs Blut, um zu bekommen, was ich möchte. Und das sind genau die Situationen, wo Jesus sagt, tu das nicht. Hab keine Angst und sei nicht trotzig. kämpfe nicht bis aufs Blut, wenn da Menschen sind, die anders denken oder anders fühlen oder die vielleicht ganz andere Bedürfnisse haben als du. Es bleibt nur Schmerz und Tränen zurück. Und bei Saulus und Hananias war es genau das Gleiche. Es gab unterschiedliche Meinungen. Sie haben sich bekämpft. Allerdings so, dass der eine, der Starke, die Macht hatte und der andere notgedrungen sich verstecken musste. Und in dem Moment brauchte Jesus einen mutigen Mann, den er auffordern konnte. Und Jesus sagt, geh ganz in Ruhe zu ihm. Du brauchst keine Angst vor diesem Mann haben. Er ist ein auserwähltes Werkzeug in meiner Hand. Ich möchte mit ihm arbeiten. Ich habe ihn lieb. Du brauchst keine Angst haben. Dort, wo wir eine Meinung über Menschen haben, dort, wo wir eine Meinung über unsere Gemeindeschwister uns gebildet haben, ja, wo wir ganz oft die Schublade aufziehen und sagen, du bist zu doof, du bist zu hässlich, du bist zu anstrengend, du bist zu falsch und was euch noch alles einfällt. Wir sind gut darin, die Schubladen aufzuziehen, sie zuzumachen, den Schlüssel umzudrehen und wegzuwerfen. Und es ist schwer, ohne Schlüssel diese Schubladen irgendwann wieder aufzubekommen. Aber genau in den Momenten, wo wir Menschen in eine ganz bestimmte Schublade gesteckt haben, in den Momenten sagt Jesus, hey, ich brauche diesen Menschen. Ich brauche ihn, damit er für mich arbeiten kann. Und es wäre doch viel leichter, wenn du einen Schritt auf ihn zugehst und ihr zusammen für mich arbeiten könnt. Und in diesen Momenten braucht es echte Pfadfinder, die bereit sind oder die allzeit bereit sind, nicht nur für Mitmenschen einzustehen oder sich einzusetzen, sondern die allzeit bereit sind, auch auf Gottes Stimme zu hören und zu überlegen, was er von einem möchte. Und wenn wir das tun, dann können wir zu dem hingehen, der uns eigentlich Böses will, der gemein zu uns ist, und sagen, Bruder oder auch Schwester, ich bin hier, um dir zu helfen. Was beschäftigt dich? Wie geht es dir? Was kann ich tun, damit du dich besser fühlst? Wenn Gott jemanden schickt, der sich wirklich traut, seine Angst zu überwinden, dann können Unterschiede ausradiert werden. Dann können aus Feinden Brüder werden. Und vielleicht klingt das in euren Ohren hier vorne, alle, die eine Fadi-Kluft haben, ein bisschen zu weit weg. Ja, wenn ihr so an den Fiesling eurer Klasse denkt, wärt ihr mutig genug, ihm die Stirn zu bieten? Einfach mal den Mund aufzumachen. Das wünsche ich euch in euren Klassen, in eurer Umgebung, dass ihr euch traut, dort, wo ihr euch nicht so wohl fühlt oder dort, wo etwas Schlechtes passiert, wirklich Pfadfinder zu sein. Dass ihr wisst, es gibt Menschen, die hinter euch stehen, die euch lieb haben. Und es gibt Jesus, der sagt, hey, trau dich. Geh einen Schritt auf ihn zu. Werdet überrascht, wo vielleicht Freundschaften entstehen können. Seid allzeit bereit, euch für mich einzusetzen, euch gebrauchen zu lassen. Als BP schon etwas älter war, schrieb er einen seiner letzten Briefe an Jungpfadfinder. Und er sagte, doch der wahre Weg, Glück zu erlangen, besteht darin, andere Menschen glücklich zu machen. Versucht die Welt ein bisschen besser zurückzulassen, als ihr sie vorgefunden habt. Und ganz in diesem Sinne wünsche ich euch und uns allen, dass wir allzeit bereit sind, die Welt ein bisschen besser zurückzulassen, als wir sie vorgefunden haben. Dass wir allzeit bereit sind, auf Menschen zuzugehen, die uns Unrecht tun, die uns verletzt haben. Und dass wir allzeit bereit und mutig sind, uns von Jesus gebrauchen zu lassen. Weil ich davon überzeugt bin, dort, wo er zu Menschen spricht, können Feinde Freunde werden. Amen.